Ja.
Dann erstmal, ja, vielleicht auch so gehen. Erstmal vielen Dank für diese interessanten Einblicke. Ja, jetzt denke ich, können Nachfragen kommen. Es können natürlich auch Diskussionsbeiträge kommen. Wir können auch dann gerne noch weitere Themen ansprechen. Ja,
Natürlich, klar.
ja. Wie mit? Dann, ja.
Frage, wie eben eingefallen ist, aber auch generell schon vorher. Ich meine, man kann diese Weimarer Republik als Aufstand ansehen, aber inwieweit ist der Bezug zur russischen Revolution sinnvoll? Ist es eher ein falsches Denken, wenn man sozusagen einen Bezug zur russischen Revolution machen möchte, weil ja, halt der Bolschewismus und die bösen Russen und was auch immer alles damit schlechtes verbunden ist, ist es also, ist das Ungutes, den Bezug zu machen? Oder kann man sagen, Russland hat schon eine Auswirkung gehabt auf die Menschen, auf die Matrosenarbeiter? Oder weil das was Eigenständiges
Soll ich gleich
ist.
oder wollen Sie erstmal sammeln?
Machen wir auch nichts
Es
weiter.
passt eigentlich dazu. Ich habe ein bisschen vermisst den Bezug auf die Umwelt, also auf die Feinde, die Gegner und unter anderem auf die russische Revolution. Es ist doch 1918 auf jeden Fall bei den Sozialdemokraten und bei allen Deutschen in Erinnerung der Verlauf der russischen Revolution. Von den Menschewiki zu den Bolschewiki, sozusagen der Weg hin zum Totalitarismus oder zu einer entfesselten und nicht besonderen Revolution. Und ich kann das nicht in gewisser Weise auch ein Grund sein, dass man bei den Sozialdemokraten oder wo auch immer eben eine gewisse Angst hatte, dass die Revolution entfesselt wird. Die zweite Frage wäre dann, dass man natürlich automatisch auch den Militarismus in der Umwelt, überall in England, in Frankreich und überall auch sehen muss und nicht so, als wäre das ein deutsches Phänomen. Es ist ja die große Enttäuschung gewesen der internationalen Sozialdemokratie, dass plötzlich 1914 die alten Nationalismen wieder hervorkamen und die waren nicht nur in Deutschland da. Aber das, die andere Frage halte ich für wesentlicher. Im Hintergrund muss man ja die russische Revolution sehen, 1918 auch schon.
Ja, lassen wir ihn erstmal.
Okay. Ja, also das ist natürlich, was Sie beide angesprochen haben, ein ganz wichtiger Aspekt. Den habe ich anderswo im Buch auch relativ lange behandelt. Vielleicht hätte ich das mit vorlesen sollen, einen Auszug daraus. Das ist natürlich vollkommen richtig. Die Sozialdemokraten hatten eine heilige Furcht vor dem, was Bolschewismus bedeutet. Und man kann das ja auch sehr gut verstehen, nach dem, was man hörte aus Russland. Dort ist ja nicht nur Mord und Terror von beiden Seiten ausgeübt worden, also von der neuen Roten Armee und ihren Feinden, den Konterrevolutionären, sondern die Bolschewisten kamen im Grunde ja erst dadurch an die Macht, dass sie die gewählte Nationalversammlung mit sozialdemokratischer im weitesten Sinne Mehrheit auseinandergejagt haben mit bewaffneter Gewalt und haben dann eine Diktatur errichtet, von der man davon ziemlich Schlimmes gehört hat. Das stimmte ja auch überwiegend, wie man später dann erfahren hat. Und das war natürlich in dem Sinne keine Demokratie. Man denkt, dass Rosa Luxemburg sich noch mit Lenin streiten wollte über die Freiheit innerhalb des, sozusagen innerhalb der Partei, wie weit darf man Freiheit, wie weit darf man anders denken. Weiß man natürlich, was da in Russland sich bildete. Das war auf dem Weg sofort in eine brutale Diktatur. Und für die Sozialdemokraten war das traumatisch. Und zum einen, weil sie Angst hatten, dass in Deutschland dasselbe passieren würde. Noch dazu hatten die Sozialdemokraten in der Zarenzeit vor dem Krieg sehr viele russische Sozialdemokraten Genossen aufgenommen und gekannt, haben ihnen geholfen und sie unterstützt. Da gab es viele persönliche Bezüge und etliche von denen, mit denen sie damals zu tun gehabt hatten, also engagierten Gegnern des Zaren, von denen wusste man gar nicht, was aus ihnen geworden ist in Russland. Und viele von denen sind auch für immer irgendwie verschwunden oder umgebracht worden, was immer. Also die Furcht davor, dass sich das in Deutschland wiederholen könnte, das hat die Handelnden ganz massiv bewegt. Da kommt man gar nicht dran vorbei. Es hat sogar, ich habe ja das Zitat von Hugo Haase vorgelesen, dem linken Sozialdemokraten, Vorsitzenden der USPD, der hat es ja selber auch, sogar er sagt das ja, wir wollen nicht sowas. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Also da sieht man, bei der Ebert und so war das fast eine Obsession geworden. So, und dann komme ich von da aus aber zu dem Punkt, den ich zu verdeutlichen versucht habe, der wenn man sich die Kieler Matrosen anschaut, die Vorgänge anderswo im Reich, die Revolution in München, die Revolution dann am 9. November 1918 in Berlin, die hatte ja gar keine Züge von dem, was in Russland geschehen war. Es gab Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, wo letztere sicher erhaben darüber wäre, sozusagen so etwas wie Lenin zu wollen, aber trotzdem, die waren ja eine Minderheit, die haben eine radikale Position angeführt, die innerhalb der Linken im weitesten Sinne vor allem quantitativ nicht stark war. Das ist ein großer Unterschied zu Russland. Die Bolschewisten waren auch zwar dort immer kleiner und schwächer als die, also quantitativ schwächer als die Sozialdemokraten, aber sie hatten doch eine ziemliche Massenbewegung hinter sich. Und ich glaube, bei Nationalversammlungen auch ein Viertel der Stimmen, das ist schon relativ viel. Und die Spartakisten waren weit davon entfernt, irgendwie ein Viertel der Stimmen in der Bevölkerung oder auch nur den Revolutionären zu haben. Das ist eine Bedrohung, die von Ebert und den Seinen massiv überschätzt wurde und die aber dazu geführt hat, dass sie sich mit dem alten Militär verbündet haben, was wiederum immer mehr und mehr ihre eigenen Anhänger davon dazu gebracht hat, sich zu lösen und zu distanzieren von der eigenen Führung. Das ist also aus meiner Sicht ein sehr großer Fehler gewesen. Ich habe jetzt nachher leicht reden, 100 Jahre später. Und schlafe in meinem warmen Hotel und nicht in der Reichskanzlei und fürchte, jeden Moment aufgehängt zu werden, wie Ebert. Aber trotzdem ist die Frage ja, wie berechtigt war diese Furcht? Und ich glaube, sie war nicht sehr berechtigt. Die Spartakisten waren nicht sehr, sehr stark. Die Arbeiterbewegung war ja vor der Revolution eigentlich in verschiedene Lager gespalten. Das größte, die SPD, die 1914 den Kriegskrediten zugestimmt hatte und irgendwie ihren Frieden mit dem System gemacht hatte dadurch. Die USPD, die diesen Kurs revidieren wollte und wieder zurück wollte zur grundsätzlichen Gegnerschaft der Sozialdemokratie zum wilhelminischen System. Dann gab es eine ganze Reihe von Linksradikalen der unterschiedlichsten Art, wie den revolutionären Obleuten. Es war so eine sehr effiziente Geheimorganisation in den Rüstungsbetrieben. Und dann kamen erst die Spartakisten als kleinste dieser Gruppe. Das muss man einfach sehen. Und die SPD hat es aber nicht gesehen. Die hatten praktisch Angst, dass Liebknecht und Rosa Luxemburg und andere da die Nächte der langen Messer inszenieren und dass sie keine Möglichkeit dagegen hätten. Und in dieser Situation fangen sie sofort an, sich mit dem alten Militär zu verbünden, statt sich auf diese Hunderttausenden von Leuten zu verlassen, aus denen eigene Einheiten, eine Volkswehr oder sonst was zu bilden. Also in dieser Situation brauchte die Regierung natürlich einen relativ starken militärischen Schutz, auch aus Furcht vor einer Konterrevolution, die ja auch immer möglich war, aber auch vielleicht gegen die Spartakisten. Aber meine These wäre, das wäre relativ einfach gewesen am Anfang. Sie haben es aber praktisch viel zu wenig versucht und haben selbst den revolutionären Einheiten wie der berühmten Volksmarinedivision, die dann nach Kiel kam, von Kiel nach Berlin kam, um die Regierung zu beschützen, und zwar gegen die Konterrevolution, vor denen hatten die Angst. Die haben die Reichskanzlei bewacht, diese Matrosen, einige Wochen lang, und nichts war den Sozialdemokraten unangenehmer, als morgens an diesen Kerlen vorbeizugehen, weil sie immer Angst hatten, die machen bald irgendwas. Und das ist ein Grundmissverständnis dieser Revolution, das sich ganz, ganz negativ ausgewirkt hat. Also meine These ist zusammengefasst nochmal, diese Art von Bündnis mit dem alten Militär, die war unnötig und sie war extrem folgenreich und hat letztlich dazu geführt, dass so das alte Militär, das ganze, dass die militärische Macht sozusagen keine Volkswehr oder kein Volksheer oder etwas wurde, sondern eben immer ein Feind der Republik blieb. Das ist meine, jetzt mal zusammengefasst, meine These dazu. Was war die zweite, was wir mit den Alliierten hatten?
Ich wollte dann sagen, man sehen, dass ja dieser Militarismus und dieser Militarismus auch in der obersten Heeresleitung das Pendant hat in Frankreich und in Britannien, Großbritannien, überall sind die entsprechenden Strukturen. In Russland sind sie ja gestürzt war. In England und in Frankreich sind sie sozusagen siegreich geblieben. Nicht? Also ich will es mal sagen, ich will das nicht gleichsetzen, aber die Deutschen zum Teil haben es ja empfunden, die Angst auch vor der Entente, nach dem Krieg. Nicht? Mit den Hunger, die Angst vor dem Hunger und so weiter. Es war ja nicht geradezu ein Entgegenkommen gegenüber der Revolution, das vom Westen her.
Nee, das kann man leider nicht sagen. Die haben im Grunde die neue Regierung behandelt, wie sie die alte Regierung behandelt hätten. Deswegen habe ich ja vorgelesen, was der linke Regierungsmann Dittmann sagt. Die lassen uns jetzt für das büßen, was die kaiserliche Regierung angerichtet hat. Da gibt es ganz berührende Versuche von Kurt Eisner in München. Die haben ja den Freistaat Bayern dann ausgerufen. Und der hat den Alliierten richtig geschrieben: Wir in Bayern haben jetzt all diese bösen Mächte, die den Krieg gegen euch ja angefangen haben, die haben wir jetzt besiegt, die haben wir vertrieben, sind alle weg. Wir haben jetzt hier eine Volksregierung und wollte im Grunde darauf hinaus, dass die mit Bayern so ein bisschen Sonderverhandlungen machen und dass die jetzt in München und Bayern ihr revolutionäres Experiment mit Segen der Alliierten fortsetzen würden, weil er fälschlich geglaubt hatte, die Alliierten würden das irgendwie anerkennen, was sie da gemacht hatten. Davon waren die aber meilenweit entfernt, was natürlich ein Riesenproblem war. Die haben in der Tat die demokratische neue oder revolutionäre Regierung büßen lassen, wie Dittmann gesagt hat. Natürlich kann man andererseits auch sagen, die SPD, die jetzt am Ruder war, hat den Kriegskrediten zugestimmt. Also die war denen ja auch bekannt jetzt als Gegnern. Aber trotzdem, man hätte da schon sehr viel mehr drauf eingehen können. Es wäre auf jeden Fall sehr viel klüger gewesen. Aber dafür war die Stimmung in diesen Ländern zu aufgeheizt. Und wie Sie richtig sagen, bei denen gab es ja auch Militarismus und Nationalismus. Die wollten jetzt die Früchte des Sieges. Und das ist eine ganz schicksalhafte Verkettung von Dingen. In Deutschland hatte man ja sehr darauf gehofft, dass die Prinzipien des amerikanischen Präsidenten Wilson, Selbstbestimmungsrecht der Völker und vieles andere, Demokratisierung, dass das die Nachkriegsordnung in Europa bestimmen würde. Aber zu diesem Zeitpunkt waren die Wilson-Ideen und auch die USA wieder weit in den Hintergrund getreten und jetzt regierte sozusagen die Faust der Sieger. Für die Revolution in Deutschland und Demokratie extrem nachteilig. Nichtsdestoweniger entlässt das jetzt auch nicht die Handelnden von ihrer Verantwortung.
Danke. Ja, also ich wollte nochmal auf diese Frage des Militarismus eingehen, weil ich denke, eine andere Frage ist für uns, glaube ich, mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, nämlich die, dass der deutsche Militarismus natürlich seine Spezifika hatte. Mhm. Und zwar seine Spezifika daraus, dass die Reichsgründung aus drei Einigungskriegen, die zentral von Preußen und vom preußischen Militarismus geführt wurden, hervorgegangen ist, und dass quasi der Sieg dieses preußischen Militarismus quasi die Krönung des Sieges über die Revolution 1848-49 war. Also das heißt, also das Deutsche Kaiserreich war zutiefst un- und antidemokratisch. Mhm. Es war zutiefst rassistisch. Und es war zutiefst militaristisch. Und zwar in einer Art und Weise, die es zum Beispiel von Frankreich, denke ich, relativ deutlich unterschieden hat. Mhm. Also das, denke ich, muss man einfach sehen, dass also hier, also die Frage, warum die Sozialdemokratie sich dieser Obrigkeit wie auch immer irgendwie verbunden gefühlt hat, da, denke ich, gibt es eine ganze Reihe von psychischen Ebenen, die also auch mit Untertanengeist und Obrigkeitshörigkeit zu tun haben, die da sicherlich auch ihre Rolle gespielt haben. Also das, denke ich, muss man, glaube ich, mit in Rechnung stellen. Eine andere Sache ist, wenn man diese Frage mit der russischen Revolution, Sie haben das jetzt so konträr dargestellt. Man könnte das ja auch von der anderen Seite her erzählen. Man könnte also erzählen, dass die russische Revolution darauf gewartet hat, dass im Westen, in Deutschland, die Revolution ausbricht und man sich irgendwo im Stich gelassen gefühlt hat. Mhm. Also da gibt es ja auf der anderen Seite auch eine entsprechende Dynamik. Und ich denke, dass in dieser Situation 1918-19 ja irgendwie Revolution auch in anderen europäischen Ländern angesagt war. Es gab ja auch entsprechende Bewegungen in Frankreich und es gab entsprechende Bewegungen in England. Und die jeweiligen Regierungen waren natürlich auch in der Versuchung, also die französische und die englische Regierung, durch einen entsprechenden nationalen Chauvinismus ihre Arbeiterschaft davon zu überzeugen, dass es sich gelohnt hat, für die Reichen in den Krieg sich totschießen zu lassen.
Ja, also wenn ich da gleich drauf eingehen soll, was den deutschen Militarismus angeht, da wäre ich völlig bei Ihnen. Der hat natürlich eine, das im Reich, in der kaiserlichen Gesellschaft bestimmende Sonderrolle gespielt, die viel größer war als in den demokratischen Staaten des Westens. Das ist auf jeden Fall so. nicht nur durch, das ist ja äußerlich so, durch die Uniformverherrlichung, durch die Begeisterung für alles Militärische. Das gab es in anderen Ländern auch, aber nicht in diesem Maße, aber auch durch die, dadurch, dass dieses Militär hatte ja dafür gesorgt, dass Deutschland geeint wurde im 19. Jahrhundert, wie Sie richtig sagen, aber halt nicht von unten, sondern von oben in diesen, also diesen Kriegen. Dann vor allem gegen Frankreich, wo das Kaiserreich 71 ausgerufen wurde. Da spürt man natürlich die verheerenden Folgen der verlorenen Revolution von 1848, wo die Demokraten ja so eine gemäßigte, gut bürgerliche Variante der französischen Revolution in Deutschland machen wollten, aber damit gescheitert sind. Und dann wurde sozusagen das Reich von oben geeint. Und dieser Geist, der hat das Kaiserreich unheimlich bestimmt. Und das ist ja nicht nur Folklore gewesen, sondern hat ja in der Ära Wilhelms II. Ja wirklich zu ganz verhängnisvollen außenpolitischen Zügen geführt. Wir haben ein bisschen davon gehört, dass sie diese riesen Schlachtflotte gebaut haben zu einem Drittel des Wehretats und so, die dann im Krieg auch völlig nutzlos war. Es ging darum, Deutschlands Platz an der Sonne zu erkämpfen, und den hatten im Grunde auch schon immer diese Kreise, die das alles mittrugen und gegen die Bismarck ja beinahe als Liberaler dasteht. Die haben es ja geschafft, dann sich bis 1914 mit allen möglichen wichtigen Bündnispartnern im Westen zu überwerfen und sich nur mit dem kaputten Österreich-Ungarn sozusagen, in dem ja auch der Krieg dann ausgebrochen ist, zu verbünden. Das war politisch, militärisch eine katastrophale Entwicklung, die sich da abzeichnete. Und die kam eben durch diese Großmannssucht und diesen Wunsch, einen Platz an der Sonne, wie sie es nannten, zu gewinnen. Und das ist richtig rausgekommen von im September 1914, nach einem Monat Krieg, als man dachte, man kann das vielleicht noch schnell gewinnen. Da sind ja bis in die liberalen Parteien hinein so Kriegszielprogramme geäußert worden, die absolut katastrophal waren und nur dazu beigetragen haben, die Sache noch weiter zu verhärten und auf der anderen Seite jede Friedensbemühung, wenn es überhaupt gab, zu ersticken. Da ging es ja von Annexion weiter Gebiete von Frankreich und auch von sehr dominierende Rolle in Osteuropa und die Gewinnung von riesigen Gebieten im Osten und so weiter und so weiter. Also da hat man schon gesehen, welcher Geist und welche Wünsche da herrschten, und dafür ist der Militarismus eigentlich viel zu verknappt. Das war im Grunde eine Gesellschaftsschicht, die das wollte. Und deswegen war es für viele Genossen, jetzt einfach in der Partei, war das natürlich ein Riesenproblem, dass die SPD dann den Kriegskrediten zugestimmt hatte. Allerdings haben das alle anderen sozialdemokratischen Parteien in den anderen Staaten ja auch getan. Das ist natürlich auch fatal. Also die hatten sich vorher ja noch 1912 in Paris, Riesenfriedenskonferenz.
Italien nicht,
ja, stimmt. Aber so England, Frankreich, die waren ja auch sofort dann eingefangen, genau wie in Deutschland. 1912 hat es noch eine riesen Friedenskonferenz gegeben, wo man sagte, niemals werden wir Sozialisten, wir haben ein internationales Anliegen, wir schicken unsere Kinder nicht in den Krieg für die Reichen und verweigern die Zustimmung zu allen Krediten. Die haben es dann alle nicht getan. Und ich glaube, die SPD war da auch schon ein bisschen Teil so dieses, die waren in das System so hineingewachsen. Und die konnten sich davon, in dem Moment, wo sie an der Spitze standen, haben sie plötzlich gemerkt, sie gehören irgendwie schon dazu, obwohl sie immer verfeindet und verfemt und verteufelt worden sind von der kaiserlichen Obrigkeit und so. Aber sie waren irgendwie schon viel zu sehr damit verbandelt und haben viel zu sehr in Evolution gedacht, um die Chance zu erkennen, die in der Revolution steckte, wäre jetzt meine These. Sie hatten aber noch was Zweites, was mir...
Ja gut, das war die Frage, also nach der russischen Revolution, die ja,
ach so, ja.
Also die ja schon auch ein Impuls für die Kieler Matrosen und also auch für entsprechende Bewegungen in Frankreich und in England war, und dass eben die englischen Herrschenden gucken mussten, dass sie, oder Regierenden oder wie man das jetzt nennen will, gucken mussten, dass sie eine erfolgreiche Beendigung des Krieges hatten, um ihre eigene Arbeiterschaft davon ihr zu zeigen, hier Leute, das hat euch was gebracht. Mhm.
Allerdings spielt auch selbst bei den Revolutionären selbst, da spielt Sowjetrussland eine ganz erstaunlich geringe Rolle in diesen ganzen Flugschriften und so. Man bezieht sich von ab und zu darauf, aber inzwischen schon mit Skepsis durch das, was man von dort gehört hat. Das war im Januar 1918 noch ganz anders, weil da war ja noch Krieg im Osten und es gab schon diesen Umsturz in Russland. Gab es ja diese Massenstreiks, wo die Streikenden immer gesagt haben, wir wollen einen fairen Umgang mit Sowjetrussland und Frieden ohne Ansprüche dort und lass die sich entwickeln. Dieser Aspekt ist im November dann schon deutlich geringer. Also die haben sich so sehr, glaube ich, nicht von der russischen Revolution, außer natürlich den entsprechenden Gruppen mit den Spartakisten, aber so in der Masse war man, glaube ich, schon bereit, denen so eine Art Vertrauensvorschuss zu geben, aber war irgendwie schon skeptisch, ob der wirklich verdient ist. Also da gibt es relativ wenig Bezug jetzt zu Russland. Zumal da muss natürlich, es gab ja damals auch nicht wie heute Internet und sonst was, also das ist ja alles wahnsinnig weit weg gewesen, durch lange Fronten getrennt, man hatte ja auch wenig Austausch und Wissen gehabt. Und was man gehört hat, war halt nicht gut. Gerade, und ich glaube aber schon, was auch bis in die Bewegung hinein Schockwellen ausgelöst hat, war halt dieses Auseinanderjagen der Nationalversammlung in Russland durch Gewalt, weil das war ja eine sozialdemokratische Mehrheit, die sich da abzeichnet, auf die man auch in der SPD sehr große Hoffnungen gesetzt hatte, dass da irgendwie eine Bruderpartei in die Macht kommt und dieses wahnsinnig rückständige Land wird da jetzt plötzlich irgendwie von uns, unseren Leuten, und dann werden die plötzlich, schießt man auf die und verschleppt sie in Gefängnisse und so, und stattdessen hast du Lenin. Also das darf man wirklich als Motiv nicht unterschätzen, und wer weiß, ob wir damals nicht auch so gedacht hätten, das ist nur das hat, das ist halt meine Kernthese, das hat ihnen den Blick vernebelt auf die eigenen Anhänger, weil sie in jedem Matrosen, der da mit dem Gewehr über die Straßen Berlins lief, sahen den verkappten Leninisten, was der im Zweifel häufig gar nicht war.
Und jetzt nehme ich mich mal selbst.
Ja, klar.
Selbst dran.
Ich kann sie auch dran nehmen.
Ja, ja. Also ich denke, dieser Bezug zur russischen Revolution war nicht nur so negativ, wie Sie ihn jetzt dargestellt haben. Es gibt schon Dokumente auch von den Rätekongressen, wo ein positiver Bezug hergestellt wird, vielleicht schon mit einem skeptischen Hintergrund. Aber es wird immer wieder erwähnt. Und natürlich die Kriegsbeendigung durch die russische Revolution war ein großes Vorbild.
Ja, sage ich ja. Also Anfang des Jahres war das noch so.
Und es wurde immer gefordert, man muss die russische Botschaft wieder herholen. Ja, ja. Das kommt in allen diesen Dokumenten vor. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, sie retten quasi die Ehre der Revolutionäre so in der breiten Masse, indem sie sozusagen die Ehre der Radikalsten davon, radikal im Sinne auch von an die Wurzel gehen, etwas herabsetzen. Mhm. Und möchte dazu mal zwei Beispiele bringen von relativ vielen. Also die Wortwahl fällt mir manchmal auf, habe ich ein bisschen kritisch gelesen, aber das ist ja sozusagen eine Sache. Also ich finde, alle Tatsachen sind hervorragend dargestellt, aber jetzt zwei Stellen habe ich mir mal rausgegriffen. Sie schreiben, Seite 135 bei Ihnen, dass nach der Machtergreifung Lenin und die Bolschewiki, nach ihrer Machtergreifung, also im Oktober, November 2017, die Räte ein Dorn im Auge gewesen sei und Lenin sie beschimpft habe als Nullen und Drahtpuppen. Mhm. Drahtpuppen, weiß nicht, ob in Russland was wie Marionetten oder sowas ist. Ja. Gibt es im Internet, gibt es die Lenin-Werke, also gucke ich nach und finde in seiner Schrift über die Losungen im Juli 1917 diese Formulierung, nicht nach der Machtergreifung, sondern nachdem die große Demonstration von, man sagt, 500.000 Menschen in Petrograd zusammengeschossen wurde. Und dann sagt Lenin, wenn jetzt die Führer der Räte und der Regierung, die ja damals auch schon sozialdemokratisch zum großen Teil war, wenn die jetzt sagen, da können wir nichts dazu, das war halt das Militär, dann seid ihr für uns nichts wert, für die Arbeiter nichts wert, dann seid ihr Nullen, ja, weil ihr da nichts bewirken könnt. Also ich denke, das wäre was man in der zweiten Auflage korrigieren müsste und was so ein bisschen diese Tendenz zeigt, die ich ein bisschen zu stark finde. Natürlich können Sie einfach sagen, schlecht, was die da gemacht haben und so weiter. Und dann bezweifle ich, dass wirklich für Ebert, Scheidemann und so weiter diese Angst vor einem Terror der radikalen Linken, der Spartakisten oder sowas, so eine entscheidende Rolle gespielt hat. Wenn ich daran denke, das wird alles auch bei Ihnen ja geschildert, die haben 2016 schon den Hugo Haase, als er eine Friedensrede im Reichstag gehalten hat, täglich angegangen. Mhm. Die haben ihn als Judenlümmel oder, also sie haben die Zitate alle da drin beschimpft. Also sie haben sie waren im Krieg ja eingebunden, sie haben schon Einfluss gehabt, auch die Gewerkschaftsführung hat durch dieses Hilfsdienstgesetz und was es alles gab, was sie da so als kleine Gegengaben bekommen haben, waren so weit eingebunden, dass dieses Eingebundensein und dieses sozusagen sich da wohlfühlen eigentlich in diesem politischen Raum, wo man Einfluss hatte, ganz im Gegensatz zur USPD, die halt unterdrückt war, ganz im Gegensatz zu Luxemburg-Liebknecht, die im Gefängnis saßen. Mhm. Ja, dass das, denke ich, eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und dass sozusagen diese Bolschewistenpropaganda sozusagen dem Ziel diente, sozusagen diese Position, die man sowieso hatte, zu erhalten und diese Bündnisse zu rechtfertigen, die das sozusagen stabilisieren sollten. Und dann finde ich, sollte man auch noch erwähnen, das haben Sie auch alles im Buch drin, ja, die ökonomischen Interessen. Sie haben es jetzt mal kurz erwähnt, die da eine Rolle gespielt haben, also von Thyssen, Stinnes, Siemens, selbst Rathenau, ne? Ja, die haben ja alle ihre Kriegsziele formuliert und die haben nachher natürlich noch immer noch diese Interessen gehabt. Mhm. Ja? Also das zu diesem einen Punkt. Und dann, sie setzen sich natürlich auch mit der DDR-Geschichtswissenschaft auseinander, die war ja nun mal am Gängelband der Partei, aber dann kommen meines Erachtens so Sachen, die nicht stimmen. Ja? Also Sie haben am 11. November eingesetzt. Am 10. November war diese erste Rätekonferenz in Berlin, wo Liebknecht versucht hat, wir müssen diese Kriegsbefürworter, die Mehrheitssozialdemokraten, raushalten und eine knallende Niederlage erlitten hat. Ja, dann schreiben sie, naturgemäß finden die Spartakisten dafür keine andere Erklärung als die Niedertracht ihrer Gegner. Also das naturgemäß finde ich schon ziemlich heftig, weil das suggeriert, die sehen immer nur die Niedertracht der Gegner, machen keine gescheiten Analysen oder sowas. Ja. Und in der DDR gab es unzählige Schriftenstudien, die dieses Debakel mit tückischen MSPD-Machenschaften und Verschwörungsthesen erklären. Gab es bestimmt auch, ja. Aber Sie geben jetzt als Beispiel Annelies Laschica an, die ich finde, zwei tolle Biografien, oder toll, also gute Biografien geschrieben hat über die Rosa Luxemburg und über die Liebknechts und führen auch noch die Seite an, wo Annelies Laschica angeblich von verhetzten Gegnern von Liebknecht spricht. Und sie sagen dann noch, und der genügt diese Begründung offenbar so, und die Frage, warum Liebknecht so wenige Anhänger in der Versammlung hatte, mit dem Hinweis auf mangelnde Einlasskontrollen abtut. Dann habe ich das halt nachgelesen. Ich finde das Wort verhetzt dort überhaupt nicht. Sie zitiert also seitenweise Sophie Liebknecht, so als Zeugin, was Karl ihr erklärt hat. Und dieses mit dem Einlasskontrollen wird ganz am Anfang erwähnt. So, da fanden halt kaum Einlasskontrollen statt, aber nicht als Erklärung dafür benutzt. Und wenn man sich auch mal anguckt, was in der ersten neuen Ausgabe von der Roten Fahne, von dem Spartakistenblatt, das ja erst am 18. wieder erscheinen konnte, weil sie keine Druckerei hatten, ja, was da drin steht, wahrscheinlich von Rosa Luxemburg, aber Liebknecht war ja Mitschriftleiter oder sowas, und dann stehen Erklärungen drin, dass das völlig normal ist, dass es jetzt nicht den Durchmarsch gibt zu der sozialistischen Revolution, weil das sind halt in den Räten und so, das sind halt die Leute, die Soldaten, die noch vor kurzem im Feld standen, die in Litauen, in Lettland und so weiter die Revolutionäre niedergemacht haben. Also da gibt es ganz andere Erklärungen und auch ordentliche Erklärungen. Und deshalb denke ich, also sie sind sozusagen, und ich denke, das ist vielleicht auch für heute, für ein Verhältnis von ja, SPD und Linken und so weiter ganz wichtig. Deshalb finde ich das so wichtig. Ja. Sie schießen sozusagen in dem Ziel, diese Masse der Revolutionäre, die Räte, die Soldatenräte zu rehabilitieren, über dieses Ziel hinaus, indem sie eben welche, die dann wollten, dass es weitergeht, ja, und die aber durchaus auch gesehen haben, dass sie eine Minderheit sind. Also wenn man Liebknechts Rede auf dem Hasenfeld noch am 23. Dezember liest, in der Öffentlichkeit, nicht mal ruhige Überlegung, da hetzt er niemanden auf, dann sagt er, wie schwierig es ist und wie lange es dauern wird und dass die Konterrevolution schon wieder sozusagen auf dem Marsch ist und die Räte müssen aufpassen und so weiter. Ja. Also das, sozusagen meine Kritik.
Wir haben ja schon ein bisschen die Klingen während des Interviews gekreuzt, wobei ich glaube, dass die Differenzen nicht so groß sind, wie Sie annehmen. Aber ich würde doch grundsätzlich sagen, was die Spartakisten wollten, war eben keine Demokratie. Die Macht, der sie sozusagen sich verschrieben hatten, die Sowjetmacht, hat keine Demokratie geschaffen, sondern eine der schrecklichsten Herrschaftsformen, die wir im 20. Jahrhundert erlebt haben. Nur in Deutschland haben wir es geschafft, die nochmal ganz wesentlich nochmal zu toppen. Aber abgesehen davon ist natürlich der Leninismus, der dann in Stalinismus mündete, eine katastrophale Fehlentwicklung gewesen für jede Art von revolutionärem linken Projekt. Ich glaube, da kommt man nicht dran vorbei. Und die Spartakisten, ich schilder sie jetzt ja auch nicht durchweg als Dämonen und so, und ich habe große Sympathien auch für Rosa Luxemburg, so ist es nicht. Nur man kann in so einer Situation, wenn man selber eine so kleine Minderheit darstellt, nicht die Avantgarde und das Proletariat beanspruchen, das heißt, man kann es schon beanspruchen, aber es ist halt nicht sehr, sehr glaubwürdig. Und man hatte Liebknecht sogar angeboten, mit in den Rat der Volksbeauftragten zu kommen, was er nicht getan hat, weil er halt die radikale, wahre Lehre durchsetzen wollte, aus seiner Sicht. Und ich habe auch für Liebknecht sozusagen als historische Figur große Sympathien, gerade wegen seiner Rolle während des Krieges, der einer der ganz wenigen war, der offen Nein gesagt hat. Hat er einen sehr hohen persönlichen Preis für gezahlt. Er hat ihn als erster Sozialdemokrat im Reichstag ja gesagt, ich mache das nicht mit. Also es faszinierender, sehr beeindruckender Mann, aber ich glaube, politisch in diesen Tagen waren die in einer Außenseiterposition, wollten die aber nicht wahrhaben. Und die Radikalisierung, die von dieser Seite ausging, die ist, anders als es vielen Darstellungen kommt, aus meiner Sicht jetzt nicht die Hauptursache dafür, dass es dass die Revolution so halbwegs den Bach runtergegangen ist, aber hilfreich war es nicht, so viel kann man, glaube ich, sagen. Und wenn man sich die Räte anschaut, wenn Sie sagen, dass 1917 von Lenin das gesagt hat über die Räte, dann muss man sich später nicht wundern, wie er sie behandelt hat. Spart nicht mit Patronen. Also da sind meine Sympathien sehr gering für diese Art von Behandlung von eines demokratischen Sozialismus. Er hat ja auch die Kronstädter Matrosen, mit denen der Aufstand in Russland ja anfing, zusammenschießen lassen 1921. Also da war immer Gewalt, Gewalt, Gewalt als das Mittel der Wahl. Und dass die Sozialdemokraten sich davor gefürchtet haben, das nehme ich Ihnen anders als Sie jetzt ab. Ich glaube, die hatten wirklich, ganz im Gegenteil, ich glaube, die hatten sogar eine obsessive Bolschewistenfurcht und da unterscheiden wir uns eben. Meine These ist, die haben sich so sehr von den Bolschewisten gefürchtet, dass sie überall welche gesehen haben, auch wenn es gar keine gewesen wären. Und sie sahen dann am Schluss in ihren eigenen Leuten den Bolschewismus und haben damit natürlich irgendwie einen demokratischen Sozialismus, finde ich, fatalerweise verhindert. Also in dem Wiederzusammengehen mit der USPD lag ja eine Riesenchance für die Arbeiterbewegung in Deutschland. Da hätte man natürlich eine ganz andere Politik machen können, gleich in den ersten Wochen nach der Revolution und die Bastionen so der alten Macht schleifen können, aber die sind ja alle erhalten geblieben. Militär, Justiz, Beamtenapparat, Verwaltung. Das ist also, da sind gleich am Anfang Fehlentwicklungen passiert, die unglaublich waren, aber das sind natürlich nicht die Spartakisten dann schuld, klar. Aber ich glaube, diese Angst vor den Spartakisten, die ist von, also ich halte die für authentisch, und sogar viel zu groß. Also sie ist sozusagen aus meiner Sicht besessen fast. Okay.
Christian?
Ja,
Dieter?
Wir sind in der komfortablen Situation, auf die Geschichte zurückzublicken. Und man kann dann Erklärungen suchen und Deutungen bringen. Da kommt es immer darauf an, auf welche Quellen man sich bezieht und wie man
etwas
interpretiert. Also, du hast ja da etwas mal konträr gesetzt zur These des Autors. Ich kenne jetzt das Buch noch gar nicht so. Aber mir fallen zwei Sachen auf. Einmal die, dass der Untertitel heißt die besonnene Revolution. Also, was heißt besonnene Revolution? Revolution heißt Umsturz, ein radikaler Bruch mit einem anderen System. Da war die französische Revolution eine, die hat mit dem Adel, dem Feudalismus gebrochen. Und ich darf mal Karl Marx kurz zitieren oder das dazu Bezug nehmen. Karl Marx hat das ja kritisiert, dass die bürgerliche Revolution in Frankreich die Besitzrechte an den Produktionsmitteln bei den Privaten gelassen hat, also bei den Bürgerlichen gelassen hat, und das relativiert dann diesen Umsturz der Revolution oder definiert die französische Revolution als eine bürgerliche. So. Und dann kam die bolschewistische Revolution. Naja, man kann da viel kritisieren. Und der Stalinismus, der dann danach dann kam, das ist natürlich eine Fehlentwicklung. Nur wenn man sich die Geschichte anguckt, die Geschichte war immer eine Geschichte der Kriege und der gewaltsamen Auseinandersetzung. Und wir sehen doch, dass die Rolle der Sozialdemokratie vom Kaiserreich über die Billigung der Kriegskredite und dieser Spruch, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, ist ja so eine Plattitüde.
aber er ist so wahr, wie Plattitüden auch ein Stück wahr sind. Weil erst mit der Zustimmung zu den Kriegskrediten,
wo die anderen
Sozialisten in den anderen Staaten auch zugestimmt haben, weil der Nationalismus so eine Rolle gespielt hat, das erleben wir ja gerade wieder in Europa. Ja? Das ist ja nichts Neues. Ja? Sondern muss man manche Sachen, denke ich, etwas anders beurteilen, kann das bedauern, dass Stalin kam nach Lenin. Der ist ja auch früh gestorben.
Allerdings.
Ja? Es hätte die russische Sache eine ganz andere Entwicklung bekommen, wenn ich dann Lenin so früh gestorben wäre. Nur, dass überhaupt wir von einer Novemberrevolution reden, wenn ich das jetzt so mit den Fakten anschaue, das war doch gar keine Revolution. Das war ein Aufstand, ein Aufbegehren gegen den Militarismus. Die hatten doch gar keine revolutionäre Idee in konsequenter Linie. Deshalb ist das ja auch so schief gelaufen. Da konnte ja gar nichts draus werden. Und die Rolle der Sozialdemokratie war von Anfang die, dass da nicht der Ebert und der Scheidemann oder der Noske, ja, der dann die Rede hat, alle zusammenschießen lassen. Hätte sich da bei uns mal jemand so drüber aufgeregt, dass die Sozialdemokraten, die haben zusammenschießen lassen, über die in Russland zusammengeschossen wurden, da wissen wir alles. Ja, da machen wir den Lenin schon schlecht für die Hungersnöte und alles, obwohl 100.000 und mehr internationale Truppen zum Niederschlagen der russischen Revolution dahingeschickt wurden, von Amerika, von England, von
Frankreich.
Ja, das sind Fakten.
Ja.
Das sind Fakten.
Das sind noch ein paar andere.
Nee, darf ich mal bitte fertig reden, Hans-Jürgen?
Ich wollte dich darauf aufmerksam machen, dass du Kreise ziehst.
Ich mache meine Rede nicht. Ich schreibe ja kein Buch. Das hätte ich heute Abend nicht kommen müssen. Sorry. Das müssen wir wissen. Das wird uns Bürgern doch nie so präsentiert. Es wird immer nur dann der Stalinismus, klar. Der hat mehr Menschen auf dem Gewissen wie der Hitler. Nur, das ist nicht die russische Revolution und ursprünglich das, was in Russland passiert ist. Ja? Und wir können leicht darüber urteilen, dass die haben die entmachtet mit Waffengewalt. Ja, wie denn? In Deutschland haben sie es nicht gemacht, da ging die Sache andersrum, mit der Folge des Faschismus. Ja? Aber wir weinen über die russische, beklagen die russische Revolution, aber nicht die deutsche. Ja, hallo, da möchte ich mal so eine kritische Auseinandersetzung damit, vor allem auch bei der Sozialdemokratie mal.
Gut, dann hören wir jetzt mal einen Rüsselsheimer Sozialdemokraten, der sich schon länger gemeldet hat.
Ein bisschen lauter.
Erstmal eine erste Anmerkung. Sie haben ja Tucholsky da beschrieben. Ich finde es fast bezeichnender, das Lied vom Kompromiss. Bringt es ja noch mehr auf den Punkt, so dieses, ja, wie gehen wir mit dieser Revolution an und plötzlich landen wir in diesem Kompromiss und es nimmt ja an diesem Lied, Holzki, das Lied vom Kompromiss, sagt ja auch, wasch mich, aber wasch mich.
Aber mach mir den Pelz nicht nass. Ja.
Also das ist ja auch, finde ich auch, der Widerspruch oder auch das Grunddilemma, das die Sozialdemokratie hat, was ja auch Kautsky in den 1890er Jahren auch beschrieben hat, die SPD ist eine revolutionäre, aber keine Revolution machende Partei. Mhm. Also man hat sich schon sehr, sehr früh damit arrangiert, als Partei aus dem System heraus Reformen zu gehen. Und ich glaube, wenn wir in die Kritik gehen wollen, was die Sozialdemokratie betrifft, ist das, kann man sagen, dass sie 1918, aber auch 1914 nicht vielleicht die Visionen hat, weil natürlich auch diese Führer dieser Partei in dieses System ja groß geworden sind, aufgewachsen sind, politisch aufgewachsen sind. Die Erfahrung aus dem revolutionären Geist der 48er Revolution, der geistert ja bestenfalls nur noch in Erzählung, weil ja auch da keine authentischen Leute mehr vorhanden waren. Also daher, glaube ich, tut man der Sozialdemokratie erstmal sehr, sehr unrecht, wenn man sagt, naja, die hätten und so weiter, sondern die sind aus diesem System heraus entstanden. Und ich glaube, das macht sich auch sehr deutlich, auch
nicht.
Ne, auch 1914, auch bei den Kriegskrediten auch, weil für einen Großteil der Sozialdemokratie war das erstmal ein Verteidigungskrieg in der Wahrnehmung.
Aha, wie das für eine Definition?
In der Wahrnehmung.
Christian.
In der Wahrnehmung.
Also
ja, doch. Ja,
es
kann schon mal lebendiger werden. Das
war es für die Sozialdemokratie Verteidigung? So ist es ihnen erklärt worden, so ist es ihnen von Seiten des Kaisertums auch beschrieben worden.
Das schon.
Ja,
Noch weiter.
Ja, der war aber nicht Sozialdemokrat, der Bethmann-Holendecker. Das zu benennen.
Dieter, du bist gleich dran.
Um das auch nochmal. Aber trotz allem für Sie war das, und es ging für Sie erstmal gegen das russische Zarenreich. Und das war innerhalb der Internationalen durchaus ein so rückständiges System, wo man gesagt hat, das ist nicht etwas, was wir als erhaltenswert sehen. Und deshalb sind die auf den falschen Weg gesetzt worden. Das wäre der Kritikpunkt, den man sicherlich da auch der Sozialdemokratie ansetzen will. Aber ich glaube, viel wichtiger der Ansatz, der ja hier gesagt wird, ist ja, dass man hinter jedem Busch, den man ab 1918 im November gesehen hat, okay, da steckt eine Konterrevolution, beziehungsweise da wird etwas in Frage gestellt, wo die SPD eher einen anderen Ansatz hat. Ich glaube, die SPD in ihrer Mitgliedschaft war auch durchaus eine wertekonservative Partei gewesen. Und der Arbeiter an für sich, der in seinem Wohlstand, in Anführungszeichen, auch sich wohlgefühlt hat, der möchte sich da auch ein Stück sicher fühlen. Mhm. Und daher springt man natürlich auch auf diesen ganzen Zug mit ein. Abschließend, um das auch abzuschließen, ich weiß, hinten werden schon die Messer geschmitzt.
Ja, ich habe das im Blick, das
nicht als
Operation.
Jetzt kann ich hier die Bolschewisten vorstellen.
Auch sehe. Ja. Bei Scheidemann, da wird ja in dem Buch ja auch so zitiert, immer auch aus seiner Biografie. Mir fehlt so ein bisschen diese kritische Auseinandersetzung auch, was diese Biografie von Scheidemann betrifft, weil Scheidemann ist ja schon ein sehr extrovertierter Typ gewesen, der auch sehr geschickt verstanden hat, seine Position richtig darzustellen. Und das muss nicht unbedingt auch ideal mit den Ereignissen rund um den 9. November und auch in den Wochen davor und danach wiederfinden werden, weil man sieht ja, Scheidemann hat ja sehr pointiert immer agiert, auch letztendlich im Juni 1919, als bei der Unterschrift des Versailler Vertrags ja auch gesagt, also der
das mache ich
Hand,
nicht, ja.
Der da das unterschreibt, das solle die Hand
verdorren.
Das ist ja auch ein Punkt. Und zum Bernd, wir sind aus dem Jahr 1919 in Frankreich keine revolutionären Unruhen bekannt. Mir sind sie aus dem Jahr 1917 bekannt, wo es in der französischen Armee große Meutereien gibt. Aber das ist mir jetzt neu, was du gesagt hast, dass es da auch 1918 im Herbst da Unruhen gab. Aber du hast es in dem Zusammenhang gebracht. Das ist 1970.
Okay. Ich glaube, die Herren sind auch streiterprobt untereinander. Die kennen sich schon. Ja.
Sie mag
es, ja. Aber es ist doch gut, wenn man sich auch streiten kann. Ich bin jetzt in der.
Bitte? Gleich dazu? Oder?
Ja, gleich dazu. Ja, okay. Oder möchten Sie erst. Wir können auch gerne noch erst noch jemand dran nehmen. Ich bin jetzt so wie beim Militär, wenn man sagt Feuer von 3 Uhr und von 9 Uhr, also von links und von rechts, von zwei Seiten nicht. Ich glaube, die Frage nach den Kommunisten, dass das in der Revolution, für das Schicksal der Revolution tatsächlich etwas überschätzt wird, wenn man auf die SPD guckt, haben Sie sicher recht, die ist so, man hat das Honoratiorenpartei genannt, schon im Kaiserreich. Sie sind irgendwie zum Teil, ohne es zu merken, vor allem die Parteiführungen, so doch irgendwie Teil des Systems geworden, dass sie offiziell per Revolution abschaffen wollten. Aber die Revolution hatte sich in ihrem Denken schon längst in eine Evolution verwandelt. Sie hatten ja so schön Goloman zitiert am Anfang. Der hat in der Tat ja die Revolution deswegen kritisch gesehen, weil er gesagt hat, dass also schon mit dieser Max von...
Max von Baden.
Danke, Max von Baden, der Reichskanzler mit den ersten Sozialdemokraten im Kabinett, deren Reformen und dann die Beschlüsse, die ersten des Rates der Volksbeauftragten, also Wahlrecht für alle, für Frauen, es ist gleich, geheim und so weiter. Und damit ist doch eigentlich schon alles gut gewesen. Was wollten die überhaupt noch? Die waren gefährlich. So. Und da würde ich mit meinem Buch versuchen, entschieden zu widersprechen. Ich glaube, dass die haben natürlich gedacht, wir haben so viel erreicht, jetzt in so kurzer Zeit. Was wollen die jetzt noch? Ja, die haben, das meine ich ja mit diesem Misstrauen gegenüber den Revolutionären. Aber sie haben es halt versäumt dadurch, weil es eben keine Revolution war, das stimmt, in dem Sinne, wie der Kollege hier eben beschrieben hat, Die haben es versäumt, quasi was man heute so eine Erzählung, so ein Narrativ nennen würde oder so einen gemeinsamen Geist einzuhauchen. Also die Leute stehen auf den Straßen, die erwarten was von ihrer Führung, es gibt eine sozialistische Einheitsführung, und die erwarten von denen andere Dinge als ein geheimes Bündnis mit der obersten Heeresleitung. Die haben sich erwartet, dass die Macht, die Pfeiler der Macht, auf denen diese alte kaiserliche Ordnung ruhte, dass die verschwinden. Und jetzt nicht im wie Freund Lenin es gemacht hat, das hätte er erschießen lassen, sondern es hätte ja gereicht, zum Beispiel die oberste Heeresleitung zu verhaften und das preußische Kriegsministerium, die Justiz, also sozusagen alle Schlüsselpositionen des alten Systems, und man weiß ja, wer die waren, dass man die einfach entlassen hätte und hätte sie mit eigenen, wenn auch unerfahrenen Leuten besetzt. Glaube ich, hätte gereicht. Es gibt ja Einzelne, die das versucht haben, wie Otto Braun in Preußen, wo es mühsam war, aber ganz unmöglich war es auch nicht, wenn man nur hart genug durchregiert hat da in den jeweiligen Ministerien. Wenn man das von Anfang an getan hätte und hätte das noch nach außen verkauft, was für ein Fanal wäre die Verhaftung der obersten Heeresleitung gewesen. Der Jubel der Revolutionäre wäre der Regierung zugeflogen, aber die haben natürlich gedacht, oh, die oberste Heeresleitung, die brauche ich noch, wenn der Spartakus kommt. Und hätte er gar nicht. Aber denen fehlte jeder Versuch dieser Revolution, einen gemeinsamen Geist einzuhauchen und ihnen zu sagen, also ein bisschen, wenn auch nicht in dieser Radikalität, würde ich das schon auch sehen, was Sie eben gesagt haben, das ist in dem Sinne kein revolutionärer Geist. Also die wollten die Revolution in dem Moment abwickeln. Und diese Bastionen der alten Macht, Militär, Justiz, Verwaltung, die waren ja nicht nur einfach die Verwaltung der anderen, sondern die sind ja in der Kaiserzeit auch so besetzt worden, dass sie von vorn bis hinten mit Antidemokraten besetzt wurden. Also wer sich als Sozialdemokrat bekannte, hat ja niemals irgendeine Beamtenstelle in Preußen oder sonst wo bekommen, vielleicht in Baden irgendwo im Landwirtschaftsministerium, aber sicher nicht in Preußen in den entscheidenden Schlüsselstellungen. Also wusste man, dass man in jedem dieser Systeme der Verwaltung, dieser Bastionen der alten Macht, hast du Leute gehabt, die extra deswegen hingesetzt wurden, weil sie die Demokratie hassten und ablehnten. Und mit diesen Leuten will man sozusagen jetzt den neuen Staat aufbauen, statt mit den Revolutionären. Das ist eigentlich meine Hauptkritik.
Ja. Dieter.
Ja, ich weiß nicht, ob ich da bin.
Dieter.
Ja, eben.
Sie sind erst als Viertnächster dran.
Also, so ungefähr wurde schon etwas gesagt, was ich verschärfend nachfragen wollte. Mhm. Kann man diese MSPD-Führer vielleicht doch als Teile der Hofgesellschaft, zumindest ihrem Streben und Wollen nach, im Vorkriegsdeutschland beschreiben? Und das würde dann natürlich noch deutlicher machen, warum sie gegen alle Revolutionäre sein mussten. Die Hofgesellschaft, das weiß man von Versailles, war selbstverständlich gegen den Pöbel der Straße. Und das war vielleicht ihr Missverständnis, dass sie gleichzeitig noch als Sozialdemokraten fungierten. Nicht zuletzt war ja Ebert wohl auch der letzte wichtige Politiker im Reich, der die Monarchie erhalten wollte, egal welcher Seitenzweig der Hohenzollern käme. Hier habe ich einen kleinen Gedankengang, Seitengang. Angenommen, er hätte das durchsetzen können, wäre die deutsche Geschichte dann vielleicht ein bisschen besser gemacht.
Sehr gut.
Aber das war 1918 natürlich völlig außerhalb des Denkens, als Ebert in diese monarchistische Richtung plädierte. Jetzt aber meine Hauptfrage. Mhm. Wenn ich heute so didaktisch vom Volksbewusstsein her an die Revolution von 1918, was war da, das weiß doch keiner, aber dass Ebert der erste Reichspräsident war, also dass das der ganze Beginn, der noch gute Beginn, bevor es mit Hindenburg dann runtergibte, dass das alles an Ebert geknüpft ist, ich glaube, es gibt keinen Politiker der Weimarer Republik, der ähnlich präsent heute in unserem Bewusstsein ist, wie dieser erste Reichspräsident. Und da frage ich mich, seit wann ist das so? Ist das eine Errungenschaft der, ich weiß es wirklich nicht, ist das eine Errungenschaft der Adenauer-Ära, dass die ganz bewusst um die Sozialdemokratie auf diesen reaktionären Kurs zu zwingen, einwilligte aus Ebert so einen demokratischen Helden zu machen, oder ging das schon der Weimarer Republik los?
Okay.
Okay, jetzt sammeln wir aber nochmal. Es steht auf 10 Uhr zu.
Ja.
Ingo. Nee? Ziehst zurück? Okay, Christina.
Da war noch die Dame.
Ja. Ja, also meine Frage ging eigentlich auch so ein bisschen in die Richtung von Dieter, also von Dieters erstem Beitrag. Und zwar vor 2-3 Tagen kam etwas über den Kaiser in Holland oder in den Niederlanden. Und ich habe mich dann auch gefragt, was wäre gewesen, wenn entweder die kaiserliche Familie eben bei der Revolution gestorben wäre oder der Kaiser, also wobei ich ein absoluter Pazifist bin, soll man nicht missverstehen, oder was wäre gewesen, wenn der Kaiser die militärische Heeresführung, diese Leute eben in Festungshaft gekommen wären. Man hat ja in der Sendung mitbekommen, dass der Kaiser oder überhaupt die Familie noch einen sehr großen Einfluss von den Niederlanden aus auf die deutsche Politik hatten. Es ging so weit, dass gesagt wurde, dass der Kronprinz sogar ungefähr 2 Millionen Wählerstimmen damals, als dann Hitler gewählt wurde, auf sein Konto gesetzt hat. Und ich frage mich wirklich, der Kaiser ist ja bei Nacht und Nebel geflohen, war sein Leben jemals in Gefahr? Hatten die Spartakisten wirklich so eine Lösung wie in der Französischen Revolution irgendwie mal angedacht? Oder ja,
ja, ich hätte eigentlich noch mal die Grundfrage, das Bündnis vorhin, das zwischen also der Sozialdemokratie und der obersten Heeresleitung da geschlossen wurde, ohne dass eigentlich eine innere Nötigung dazu bestand. Wenn es aber wirklich so war, wie das geschildert wurde, dass in Kiel und überall die Soldatenräte und die Vereinigten Flottenangehörigen und die Soldatenräte zusammen gewesen, wenn überall in Deutschland das so gewesen wäre und nicht nur in diesen besonderen Brennpunkten Kiel und Berlin und München und so weiter, warum hätte dann sozusagen die Sozialdemokratie in der obersten Heeresleitung sozusagen den Verbündeten sehen können, wenn die oberste Heeresleitung selber vielleicht nur auf einem Pulverfass von revolutionären Soldaten gesessen hätte? Wir müssen doch damit rechnen, dass große Teile der Bevölkerung eben nicht auf der Seite der Revolutionäre waren oder in der Weise eben zögerlich waren. Ich würde gerne mal nach Rüsselsheim zurücklenken. Diese Rüsselsheimer Arbeiter, die bestimmt sozialdemokratisch waren und soweit sie konnten, sich sozusagen solidarisierten mit dem Ideengut, die waren einerseits so stolz auf dieses Opelwerk und das, was das Opelwerk geschaffen hatte, mit den Verbindungen gleichzeitig zum Zaren und nach Berlin, mit den Rennen und so weiter, dass sie gleichzeitig stolz waren auf das, was sie erreicht hatten und nicht eigentlich im Grunde genommen jetzt die Revolution bis zum Extenso weiterführen wollen. Das, ich glaube, das könnte ich auch mal sehen, gibt es in Rüsselsheim wirklich so viel Aufstand am Ende 1918, dass man sagen kann, das war eine Revolution hier von den Rüsselsheimern, von den Kielern, kann man das sagen, und wir können das von den Berlinern sagen, von den Münchnern können wir sagen. Ich habe immer danach gesucht, und ich habe das nicht gefunden, aber ich konnte es auch verstehen, warum das war. Das war hier eine Arbeiterschaft, die vorher eingelullt worden war, auch vom Kapitalismus, dass der Kapitalismus ihre Interessen oder die nationalen Interessen verfolgt.
Vielleicht noch eine Zwischenbemerkung.
Klar.
Also es gab hier Demonstrationen, ja, und zwar gegen den Betriebsleiter Wenske, wo es die Villa Wenske da draußen gibt.
Ich habe das der schon daraufhin, alles aufgenommen.
Ne, der daraufhin
ja, aber es sind sozusagen keine Revolution,
abgesetzt wurde. Und es gab natürlich in vielen, er schildert es aus, es gab nicht nur in Kiel und Berlin und München Räte und Räteentwicklung, sondern in Bonn, in Koblenz, das sind zwei Beispiele, die sie schildern, im Ruhrgebiet sowieso, in den mitteldeutschen Industriegebieten, also bis in die kleinsten Städte runter. Und selbst da in der Mainspitze kann man lesen, dass die ganz erstaunt sind, dass das alles so ordentlich funktioniert. Also dass die Räte sozusagen die Verwaltung schon ordentlich übernommen haben auch, ja, zunächst mal, bevor sie dann wieder zurückgeworfen wurden. Aber jetzt, ich fürchte, das muss dann die letzte Antwort sein. Also ich fände es ganz gut, aber das schaffen wir heute nicht mehr, wenn wir nochmal überlegen. Es ging ja dann eben weiter zum Faschismus, das war aber keine Einbahnstraße, da gab es schon Möglichkeiten. Und also wenn wir schon nach heute sehen, es gibt heute wieder im Bundestag eine Fraktion, die meint, der Holocaust war ein Fliegenschiss und so weiter. Was steckt dahinter, wie kann man dagegen sich wehren, hilft da vielleicht Einigkeit von anderen?
Ja. Okay, dann fange ich damit vielleicht mal an und bemühe mich die anderen Punkte, ich habe es hier so mitgekritzelt, sonst müssen Sie mir helfen. Ja, was die AfD angeht und Einigkeit, ich glaube ja, also es hilft tatsächlich, das, was, was man Einigkeit nennt. Ich finde in der, so im weitesten Sinne, allerweitesten Sinne, Linken, der Bundesrepublik oder im fortschrittlichen Teil, wie immer man es nennen will, ist zu viel Disharmonie untereinander und die Rechten haben nur eine Erzählung, es gibt so viele Ausländer, es gibt so viel dies und jenes und damit gewinnen sie. Die sind zwar untereinander aufspinnefeind, also in Bayern zum Beispiel haben die ja mehr bekommen als die SPD, obwohl der Landesverband, glaube ich, einer der allerdümmsten im ganzen Land ist, sind verfeindet, die Haarspitzen in jeder anderen Partei, die hätte man gar nicht gewählt, aber da geht es ja nicht um die Leute, die, sondern es geht so um gegen das System, Anführungszeichen, was zu setzen und das dagegen haben wir eine Zivilgesellschaft, die ich für sehr stark halte eigentlich, aber innerhalb der Linken, politisch Linken, gibt sehr viel Trennendes und zu wenig Bewusstsein für Gemeinsames, ist eigentlich meine Position. Wenn man denkt, dass die sogenannte Sammlungsbewegung Aufstehen sich jetzt an dieser Riesendemo in Berlin gegen rechts nicht teilgenommen hat, denke ich mir, also so wird man das Problem, glaube ich, nicht bekämpfen können. Aber das ist jetzt meine Privatmeinung. Aber ich glaube, wenn die Zivilgesellschaft zusammenhält und die Unterschiede, die es immer gibt, überbrückt, dann wird es den Rechten nicht gelingen, dauerhaft Fuß zu fassen oder gar irgendwie in Machtpositionen zu kommen. Aber sie müssen, glaube ich, mehr Gemeinsinn entwickeln. Das ist meine persönliche Meinung, weil Sie das jetzt angesprochen haben. Zu Ebert. Ebert hat ja im Grunde auch durch sein Schicksal, das er nachher erlitten hat, der hat ja Geister gerufen. Also die Revolutionäre waren Geister sozusagen, die er gar nicht gerufen hatte, die aber trotzdem mit roten Fahnen vor seiner Tür standen. Und er war jetzt plötzlich ihr Anführer und wollte sie eigentlich loswerden. So, dann hat er Geister gerufen, sehr bewusst, mit Noske zusammen. Nämlich er hat ja dieses riesige, muss man sich mal vorstellen, dieses riesige Potenzial von Militär, das er ja unter sich hatte. Das hat sich ja innerhalb von 2 Monaten verlaufen und dann wird stattdessen werden diese rechten Freikorps aufgebaut von Noske, der also aus meiner Sicht ein Psychopath war. Aber er hat ja auch, ihm fiel ja auch niemand in den Arm, also innerhalb der Partei. Das behandle ich im Buch auch, das war natürlich eine besonders katastrophale Fehlentwicklung. Also nicht nur, dass man die Revolution nicht aufgegriffen hat, man hat nachher den radikaleren Teil davon, die Spartakisten und linken USPDler und viele andere, die sich dann dagegen wehren wollten, also mit rechtsradikalen Truppen bekämpfen, Leuten, die aus dem Krieg heimkamen, entwurzelt waren. Allein das ist natürlich eine so bizarre Entwicklung dieser Revolution. Das hat Züge, wenn es nicht Absicht gewesen wäre, das Züge von schrecklicher Tragik. Ebert selber ist ja von den Rechten quasi dann zu Tode gehetzt worden. Das ist ja er war Reichspräsident, er hat dann als Reichspräsident sicher viel Gutes für die Republik getan und wenn er nicht gestorben wäre, haben wir vorhin schon mal erörtert, hätte die nächste Wahl, wäre nicht gestorben und wäre nochmal wiedergewählt worden. Also da ist man immer so im Hetzte, Könste, Tätzte. Also da ist vieles möglich und vielleicht hätte Ebert weitergelebt und wäre ein Reichspräsident geworden, nochmal 1925. Wer weiß, was passiert wäre. Wahrscheinlich wäre es nicht zu Hitler gekommen, vielleicht nicht, man weiß es nicht. Also er hat einen sehr, sehr hohen persönlichen Preis gezahlt für dieses Bündnis mit den alten Mächten. Aber leider ist von ihm nicht überliefert, was er am Ende darüber gedacht hat. Dann hat man noch den Kaiser, was Sie gesagt haben. Der Kaiser war ja sogar unter ehemaligen Monarchisten und der ganzen Rechten, der war im November 1918 schon so eine Art Witzfigur geworden. Also den nahm man nicht mehr so richtig ernst. Er selber ist ja vor der nahenden Revolution dann ausgewichen zur obersten Heeresleitung nach Spa und hat dort den Plan entwickelt, zusammen mit dem Feldheer, das muss man auch immer unterscheiden, also gemeutert hat er vor allem das Heimatheer, die Verbände zu Hause und die Flotte. Das Feldheer konnte gar nicht meutern, weil da ja Krieg war, also da gab es jetzt auch nicht so die Gelegenheit. Die waren ja mit dem Überleben beschäftigt und da gibt es eine ganz interessante Besprechung, wo die Kommandeure des Feldheeres in Frankreich kommen und der Kaiser lässt fragen, wie viele bereit wären, wie viele Offiziere sagen würden, ihre Männer sind bereit, mit dem Kaiser an der Spitze heimzumarschieren nach Deutschland und den roten Sumpf auszutrocknen. Also sprich die Konterrevolution, die man ja, wie man sieht, nicht ganz zu Unrecht befürchtet hatte in Berlin, die neue Regierung. Und davon hat eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, hat einer gesagt, es könnte sein, dass meine Männer dabei bleiben. Zwei haben gesagt, oder drei, ich weiß nicht, und mehrere Dutzend haben gesagt, auf keinen Fall, das machen die niemals mit. Abgesehen davon, dass es eh nicht gegangen wäre, weil die Alliierten, das sind wie bei Asterix bei den Briten, wo, wenn die Briten, die Römer die Invasion machen, rufen sie immer Tea Time und gehen mal eine Stunde weg. So wäre das ja nicht gegangen. Also du hättest ja nicht irgendwie den Krieg jetzt mal kurz unterbrechen können, wärst dann mit einem Heer nach Hause zurückgegangen und hättest auf alles geschossen, was sich bewegt hätte. Also das war Quatsch, aber man sieht an dieser Episode, dass der Kaiser da durchaus noch seine Pläne hatte, aber es nahm ihn schon keiner mehr ernst. Und dass Ebert die Monarchie bestimmt retten wollte, der hat so in Evolution gedacht, das ist auch so ein schönes bezeichnendes Beispiel, nicht in Revolution, sondern in Evolution, der hätte tatsächlich auch so eine konstitutionelle Monarchie am Anfang November noch hingenommen, weil er dachte, naja, warum, das ist viel mehr, als wir vorher hatten und gut so. Aber das zeigt auch nur, wie sehr er den Charakter dieser Revolution verkannt hat. Was hatten wir noch?
Ab wann wurde er zur Ikone der Weimarer
Republik? Ach so. Ja, ich glaube, das hat angefangen bald nach seinem Tod, wie dann natürlich sein Nachfolger ausgerechnet der schreckliche Hindenburg wurde. Dann gegen den Sozialdemokraten Müller mit knapper Mehrheit. Dann hat man sozusagen natürlich vermisst, was man da hatte, nämlich einen Sozialdemokraten im wichtigsten und stärksten Amt des Reiches, der sicher sehr, sehr vieles falsch gemacht hat, aber sicher nicht das Reich oder das Deutsche Reich Hitler ausgeliefert hätte. Und diese ab 1929 kommende Radikalisierung, ich glaube, da ist Ebert von der Figur, die auf der Linken, sogar in der eigenen Partei eher verachtet wurde, auf der radikalen Linken gehasst und bei den Rechten auch gehasst. Dann ist er bei den Demokraten noch so zu einer Figur geworden, den man so langsam ein bisschen verherrlicht hat. Und ich finde eine sehr tragische, zwiespältige Figur. Und ich habe am Ende meines Buchs geschrieben, es gibt ja diesen Verrat-These von Haffner, sozusagen die Sozialdemokraten, sie haben es eben auch gesagt, die Sozialen werden uns verraten, Sozialdemokraten. Ich glaube, bei Noske kann man das wirklich sagen, wenn auch nicht, weil ihn der Kapitalismus bestochen hätte oder so, das war wahrscheinlich noch schlimmer. Der hatte tatsächlich, obwohl er ja auch dann später ins Konzentrationslager kam, aber er hatte schon Züge dieses deutschen Ungeistes, der dahin führte, in sich selbst, das kann man nicht leugnen. Ich glaube, Ebert wollte die Revolution nicht verraten, der hat, wie ich es am Ende genannt habe, der hat sein Bestes versucht, aber das Beste hat absolut nicht gereicht, er hat die Situation, die es damals gab, einfach verkannt, ist meine These. Und hat sie leider auch, weil er sie verkannt hat, auch bekämpft und mit fatalen Folgen.
Gut, das war jetzt noch von Professor Metzner die Frage. Also Sie haben ja schon gesagt, als der Kaiser das so wollte, das wäre ja überhaupt nicht möglich gewesen. Aber sozusagen nach Kriegsende, wie sah das denn da sozusagen im Heer aus? Also die Räte gab es, aber es gab natürlich auch Soldaten, die eben eingesetzt werden konnten gegen die Räte. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch aufdröseln wollen. Sie dröseln es im Buch ja auf. Ja, also vielleicht noch eine Empfehlung zum Kauf.
Sehr gut, sehr guter Beitrag. Ja. Also, wie gesagt, Heimatheer, Marine die hatten im Grunde ihre Offiziere entwaffnet. Was es noch gab, war das Feldheer in Frankreich, Belgien und die heimkommenden, von anderen Kriegsschauplätzen heimkommenden Truppen, die zum Beispiel aus Finnland kommen, sofort von der Regierung dann gegen Revolutionäre eingesetzt wurden, weil die hatten bisher noch nicht viel mitbekommen von Räten und so weiter, waren in einem sehr blutigen Bürgerkrieg gewesen. Und das Ich glaube, der Knackpunkt ist in dem Moment, wo die zurückkommen. Das große Feldheer aus Frankreich muss sehr schnell, weil die Alliierten das wollen, zurückgezogen werden. Und in dem Moment, da gab es ja auch Soldatenreiter, hatten sich dort gebildet, wurden aber von ihren Kommandeuren massiv bekämpft. In dem Heimatheer gab es diese Kommandeure gar nicht mehr. Die hatte man großenteils entlassen oder sie waren nach Hause gegangen. Und das hätte man mit denen auch machen müssen, dringendst. Aber das haben sie nicht getan. Die haben die alle in Amt und Würden belassen, bis auf einen, glaube ich. Und sind dann mit in Berlin einmarschiert und haben Ebert hat eine große Parade der Truppen abgenommen, hat noch törichterweise gesagt, kein Feind hat euch besiegt. Und
Felde unbesiegt,
ja. Was natürlich das furchtbare Aussage war, weil die hat den Krieg natürlich wirklich verloren, aber seitdem galt er dann auch noch als Kronzeuge für dafür, dass das im Felde unbesiegt war. Man hätte in dem Moment, wo die alle zurückkamen, die alte Struktur beenden müssen. Also man hätte die im Grunde alle absetzen müssen und hätte versucht, die über die Räte und andere Offiziere so einen Heer neuen Typs zu bilden. Aber das wie in Österreich, da hat es ja funktioniert. Die haben ja so eine revolutionäre Volkswehr aufgebaut, die zumindest in der Revolutionsphase die demokratische Regierung nach ganz links und vor allem aber auch nach rechts geschützt hat. Und das ist in Deutschland einfach unterblieben und das halte ich für den absoluten Kardinalfehler dieser Revolution.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir mit dem Fehler hier Schluss. Ich denke, die ganze Veranstaltung war aber durchaus kein Fehler.
Nein, denke ich auch.
Ja, vielen Dank.
Ja, ich danke
Ihnen. Nochmal an die beiden Damen jetzt tatsächlich, die das hier gemanagt haben von der Stadtbücherei. Anders sind Frau Süßmilch. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Ich denke, das Thema kann uns auch noch weiter beschäftigen. Interessant wären ja auch noch so Sachen wie, gucken wir mal in die Nachbarländer. Österreich ist jetzt schon angesprochen worden. In der Schweiz gab es diesen Landesstreik. Ja. Also es hat sich ja überall durchaus was getan. Ja. Ungarn wäre auch noch eine interessante Frage mit der ungarischen Räterepublik. Und da kamen dann Truppen aus Rumänien und so. Aber kann man alles nochmal angehen.
Vielleicht als Schlusswort noch.
Beenden wir jetzt. Ja. Sie dürfen gerne noch ein Schlusswort sprechen.
Ja. Nur eins zu Ihnen und den anderen, die sich gemeldet haben. Mir hat es mir auch ganz gut getan, mich gegen eine progressive Kritik verteidigen zu müssen. Letzte,
ist das eher andersrum sonst?
Letzte Diskussion, wo es so lebhaft zuging wie hier, war in Coburg, wo die Zuhörerschaft der Meinung nach, es gibt keinen Grund, bärtige Revolutionäre zu verklären und so unterm König war es so schlecht auch nicht. Ich übertreibe ein bisschen, aber nicht sehr.
Das waren dann irgendwelche studentischen, schlagenden...
Nee, das waren so Heimatforscher und so.
Okay, gut.
Ja, vielen Dank. Wenn Ihnen da noch Teile fehlen,
dann
steht hier nochmal zum Verkauf.
Vielen Dank, Sarah.
Ja.
Super gemacht.
Ja.
Vielen Dank.
Jetzt mal.